Am Felsensprung, Kapitel 3, wie Feierli einen Weg sucht. Eben hatte die Mutter die Milch auf den Tisch gestellt und das große schwarze Brot hingelegt, denn am Sonntag gab es auch ein wenig Brot dazu, nicht nur Kartoffeln. Da sah sie von der offenen Küchentür aus die beiden Kinder herankommen. »Komm, Feierli, komm, lauf ein wenig geschwinder«, rief sie ihm entgegen, »mach die Buben los und bring sie zum Essen, der Jos soll den Vater holen.« Das Feierli kam schnell herbei, und der Jos sprang über die Steinblöcke hinunter dem Bach zu. Er sah sich aber noch einmal um und kam schnell wieder zurückgesprungen, denn er hatte gesehen, wie die beiden Buben sich gebärdeten. Jeder riss am Feierli und puffte und schlug mit dem freien Fuß aus, denn jeder wollte zuerst losgebunden und drinnen am Tisch sein. Das Feierli konnte weder den einen noch den anderen losmachen, so rissen sie es hin und her. Mit einem Satz sprang Jos zu, packte mit jeder Hand einen am Genick und schüttelte rechts und links tüchtig zu. »Ihr Halunken, ihr beiden«, rief er grimmig aus, »so macht ihr es immer mit dem Feierli und stoßt und plagt es. Aber wartet nur, wenn ihr es noch ein einziges Mal pufft, so pack ich euch alle beide und ziehe dort den höchsten Ast vom Baume herunter und binde euch beide fest daran. Und dann lasse ich ihn wieder in die Luft hinaufschnellen und ihr schnellt mit. Und dort oben hängt ihr und zappelt und könnt dann sehen, wer euch wieder herunterholt. Habt ihr es verstanden?« Der Bartli und das Töffeli bejahten ganz kleinlaut die Frage, denn die schreckliche Aussicht, so in die Luft hinaufzuschnellen und oben am Ast zu zappeln, hatte sie ganz zahm gemacht. Als der Jos das sah, ging er, und das Feierli konnte nun ohne Mühe seine Arbeit vollenden. Als nun alle drinnen um den Tisch saßen, schauten Jos und Feierli einander von Zeit zu Zeit wieder an. Sie verstanden beide ganz gut, dass immer eins das andere fragte, »Jetzt oder jetzt?« Aber es durfte immer noch keines mit der Sache herausrücken. Schon war die große Schüssel auf dem Tisch fast ganz leer. Nur die kleinen Buben schaufelten noch mit aller Anstrengung einige Tropfen heraus. Der Vater hatte den Löffel weggelegt. Jetzt sah Feierli den Augenblick gekommen. Denn wenn er nach seiner Kappe langte und hinausging, dann war es zu spät, vielleicht für lange. »Vater«, rief es auf einmal so ängstlich, dass die Eltern beide erschrocken aufsahen, was es denn gäbe, »wir möchten noch etwas fragen.« Nun rückte auch der Jos heraus, denn nun war der Weg aufgetan. Er sagte, er möchte gern fragen, ob er nicht ein Mechaniker werden könne, so einer, der allerhand erfinde, dass die Schiffe allein laufen. Jetzt hatte die Mutter genug gehört. »Um tausend Gottes Himmels Willen, wer gibt dir auch solche Sachen an?« gab sie jammernd aus. »Das fehlt noch, dass du dir solches Zeug in den Kopf setzest. Wo sollte bei uns das Geld zu einer Lehre für solches Gewerbe herkommen? Wie kommst du nur auf so etwas, von dem weit und breit nie ein Mensch etwas gehört hat? Ich habe aber immer gedacht, es gäbe noch etwas Unrichtiges, wenn du so mit Messer und Bohrer an jedem Stücke Holz herumgestochen und gelöchert hast, anstatt etwas Gescheiteres zu tun. So endet's dann immer.« »Wir wollen ihn jetzt deswegen nicht schelten«, fiel hier der Vater ein. »Ich habe auch einmal so etwas an mir gehabt und aus allen Holzklötzchen Räder geschnitten. Ich wollte ein Mühlenmacher werden, denn ich sah immer die Mühlräder gehen, wenn ich an der Mühle vorbeikam. Es ist mir dann aber von selbst vergangen, und ihm wird's auch schon vergehen. Im Frühling wird er 12-jährig und kommt aus der Schule, dann kann er tüchtig beim Flößen helfen, und ihm vergehen solche Gedanken.« »Nein, Vater, das vergeht mir gewiss niemals«, sagte Jos und hatte mit einer Aufregung zu kämpfen, die ihm fast den Atem nahm, während das Feierli große Tränen niederschluckte. »Aber meinst du denn, Vater, das könne ich nie erlernen, nie, solange ich lebe?« »Ja, ja, das meine ich, das ist nicht anders«, sagte der Vater bestimmt und stand auf. »Schlag dir's nur ganz aus dem Sinn. Zu einer solchen Lehre muss man Geld haben, viel mehr für ein einziges Jahr, als ich in zweien verdiene. Denke nur gar nicht mehr daran, das ist das Beste.« Damit ging der Vater hinaus und der Jos lief nach, denn er musste seinem Schmerz draußen Luft machen, jetzt wusste er, woran er war. Das Feieli schluchzte leise in sich hinein, es musste sich aber zunächst noch überwinden, denn während des Gesprächs waren die zwei kleinen Buben fest eingeschlafen und mussten jetzt in die Kammer hinaufgeschafft werden. Als es aber später allein in seinem Kämmerlein war, da weinte es erst lange Zeit und wusste keinen Trost, schlief auch die ganze Nacht nicht, denn es musste fort und fort sinnen und suchen, ob es denn nicht irgendeine Hilfe für den Jos ausfindig machen könnte. Als am anderen Morgen das Feieli sah, wie traurig der Jos hinter dem Vater her auf die Arbeit schlich, lief es leise nach, winkte dem Bruder und sagte tröstend, »Sei nur nicht so traurig. Ich habe in der Nacht etwas ausgedacht. Ich kann dir vielleicht doch helfen. Du musst nicht denken, dass jetzt alles aus ist. Jos, es kommt schon noch gut.« Diese zuversichtlichen Worte machten dem Jos wirklich neuen Mut. Sein Gesicht hellte sich auf. »Meinst du?« fragte er, das Feieli mit freudigem Dank anblickend. Es nickte ganz ermunternd und nun ging der Jos mit neuer Hoffnung im Herzen an seine Arbeit. Das Feieli strengte sich heute besonders an, der Mutter so viel zu helfen, als es nur vermochte, damit sie mit ihm zufrieden sei. Gegen Abend fragte es dann zaghaft, ob es nicht einmal zur Mutter Silvia hinüber dürfe, es möchte gern ein wenig mit ihr reden. Die Mutter meinte, mit der alten Nachbarin werde es wohl nicht viel zu reden zu haben, aber es habe brav gearbeitet, es könne gehen. Die Mutter Silvia saß am Spinnrad, sie empfing das Feieli sehr freundlich. Es musste sich zu ihr setzen und ihr sagen, wie es mit dem Husten gehe und ob es gestern nicht zu müde geworden sei. Es sei so bleich heute, noch mehr als gewöhnlich. Da sagte das Feieli, es habe die ganze Nacht nicht schlafen können, sondern immer über etwas nachdenken müssen, und jetzt wolle es die Mutter Silvia fragen, ob sie ihm einen großen Gefallen tun würde. »Und was denn, Feieli?« fragte sie freundlich. »Ich möchte so gern spinnen lernen«, erwiderte es, »und dann, wenn ich große Stränge gesponnen hätte, so wie ihr es macht, dann könnte ich über den Berg gehen und sie verkaufen und das Geld zusammenlegen. Und nach hätte ich dann so viel, dass der Jos doch noch in die Lehre gehen und Mechaniker werden könnte. Denn Vater und Mutter haben gesagt, das könne er nie tun, weil es viel mehr Geld kostet, als sie haben.« Das Feieli war bei seinem Bericht so eifrig geworden, dass seine Wangen jetzt wie dunkelrote Rosen glühten. Die Mutter Silvia hatte schweigend zugehört und das erregte Kind aufmerksam betrachtet. Nun es geendet hatte, schaute es mit seinen glänzenden Augen erwartungsvoll zu der alten Frau auf. »Ja, das ist schon recht, Feieli, dass du gern dem Jos helfen willst«, sagte diese jetzt bedächtig. »Aber wenn du nun spinnen kannst, woher kommt dann der Flachs, den du spinnen musst, um Stränge verkaufen zu können?« Daran hatte das Feieli gar nicht gedacht. Es wurde auf einmal blass. »Ja, woher sollte es Flachs nehmen?« Zaghaft fragte es jetzt. »Woher nehmt ihr ihn, Mutter Silvia?« Sie lächelte ein wenig. »Das könnte ich dir schon erzählen, wenn es dir etwas helfen könnte, aber komm, ich erzähle dir's, es kann doch zu etwas gut sein. Du kannst daraus sehen, wie der liebe Gott uns oft unerwartet hilft und einen Weg auftut, wo wir keine Hoffnung mehr vor uns sehen und denken müssen, wir kommen nicht mehr weiter. Verstehst du, was ich da sage, Feieli?« »Ja, ja, gewiss«, sagte eifrig das Kind und schaute begierig auf, um zu hören, wie der liebe Gott helfen könne, wenn wir gar keinen Weg mehr vor uns sehen. Die Mutter Silvia hörte auf zu spinnen und begann. »Ich habe einen Sohn, Feieli, einen einzigen Buben, und er war meine einzige Freude. Mein Mann war mir früh gestorben, als der Dietli kaum 2 Jahre alt war. Hier in dem Häuschen wohnte ich mit dem Buben und wir lebten fröhlich zusammen. Gab es auch manchmal harte Arbeit und schmales Brot, so hatte ich doch meinen kleinen Dietli und er brauchte nie Mangel zu leiden. Er wurde groß, brav und gut und war ohne Hinterhalt zu mir und wir teilten alles miteinander. Da sagte er eines Tages, Wenn es dir recht ist, Mutter, so will ich die Liese zur Frau nehmen. Die Liese wohnte auf der anderen Seite vom Schneerücken weit unten im Tal. Sie hatte ein schönes Gütlein und war Herrin über alles, denn die Mutter war tot und der Vater schon alt. Ich sagte, »Tu's mit Gott!« Dann ging er und wohnte unten bei der Liese, und sie wollte ihn für sich haben. Zuerst kam er noch ein paar Mal am Sonntag zu mir, dann nicht mehr, und ich dachte, wenn sie nur den Frieden haben, so will ich schon vergessen sein. Dann kamen ein paar schwere Jahre für mich, und zuletzt sah ich nichts anderes vor mir, als dass mir mein Häuschen weggenommen werde und ich in meinen alten Tagen noch betteln müsse. Meinst du, es sei mir da nicht auch schwer gewesen, Feierli? Ich zagte auch, aber ich sagte in meinem Herzen, »Du kannst mich nicht verlassen, du selbst versprichst es mir, und soll der Weg durch Trübsal gehen, so geht er doch zu dir.« Da kommt auf einmal mein Dirtli gelaufen und vor Weinen kann er fast nicht reden. Er hatte nämlich auch wieder einen kleinen Dirtli gehabt, der musste nun etwa 5 Jahre alt sein. Endlich sagte er, »Mutter, der Dirtli ist uns gestorben, gestern Abend am Scharlach. Es ist uns alle Freude genommen.« Und wie ich nun ein wenig mit ihm geredet und ihm Trost zugesprochen hatte, sagte er wieder, »Ich muss dir noch etwas sagen, Mutter. Ich habe gestern Nacht zur Liese gesagt, es ist gewiss auch nicht recht, dass wir die Mutter so verlassen. Ich war ihr auch so lieb, wie uns der Dirtli war, und jetzt hat sie nichts mehr von mir.« Da wurde die Liese ganz mürbe und sagte, »Wir haben vielleicht etwas an ihr verschuldet, wir wollen es gut machen.« »Da haben wir ausgemacht, wir wollen dir das Flachsfeld unten am Haus geben, wo der Dirtli immer die blauen Blümlein sehen wollte. Jetzt will ich dir den Flachs, wenn er gehechelt und geröstet ist, allemal bringen.« Das haben sie getan, und seither leb ich in lauter Wohlergehen, und seit der Dirtli den Weg zu mir wiedergefunden hat, kommt er auch mehr als nur das eine Mal im Jahr. Siehst du, Feierli, so kann der liebe Gott auf einmal helfen, wie wir's gar nicht voraussehen konnten.« Das Feierli war mit der größten Spannung den Worten der Mutter Silvia gefolgt. Jetzt sagte es mit einem Seufzer, »Auf die Art kann mir der liebe Gott nun schon den Flachs nicht schicken, aber vielleicht auf eine andere, meint ihr nicht, Mutter Silvia?« »Ja, ja, Feierli, das meine ich auch«, bestätigte diese. »Der liebe Gott hilft jedem auf eine besondere Weise. Es ist auch nicht gesagt, dass er dir nun gerade Flachs schickt wie mir. Er weiß vielleicht einen anderen Weg für dich und den Jos. Du musst nur nicht vergessen, dem lieben Gott alles aufrichtig zu sagen und ihn herzlich zu bitten, dass er sich unser annehme und uns helfe, wo wir keinen Weg mehr vor uns sehen.« Das Feierli war froh zu wissen, dass es doch etwas tun konnte. Es hatte nie so recht gewusst, dass man dem lieben Gott im Himmel alles sagen könne, was man auf dem Herzen hat, auch solche Sachen wie die traurige Lage vom Jos, die ihm so sehr am Herzen lag. Es ging nun ziemlich getrost wieder nach Hause, denn wenn es auch mit dem Spinnen nichts war, so konnte es doch nun hoffen, wenn es den lieben Gott recht innig darum bitte, so zeige er ihm einen anderen Weg, auf dem es für den Jos etwas tun könne, oder er helfe auf andere Weise, damit er sein Ziel erreiche.